Liebe Geschwister, wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen, dass wir euch kennenlernen dürfen. Und ich möchte mich nochmal ganz herzlich für die Einladung bedanken. Es ist immer schön, wenn man Geschwister sieht, die man noch nicht kennt und kennenlernt. Und natürlich auch, wenn man Geschwister wieder sieht. Wir haben uns ein schönes Thema vorgenommen heute Morgen. Und wir haben ja schon etwas darüber gehört. Es beschäftigt sich mit unserer herrlichen Zukunft. Und das ist wirklich der Mühe wert, dass man immer wieder einmal darüber nachdenkt. Ich möchte mich noch eines Auftrags entledigen. Als ich am Mittwoch bei uns in der Heimatgemeinde war, da habe ich gesagt, dass der Christoph und ich ins Erzgebirge fahren. Und habe die Geschwister gebeten, dass sie um Bewahrung beten und Segen. Und das haben sie gerne gemacht und sie haben mir auch Grüße an euch alle aufgetragen. Das Paradies gibt es bereits im Alten Testament, und zwar im ersten Buch Mose in Kapitel 2. Da kommt zwar das Wort Paradies nicht vor, aber doch die Sache an sich. Und zwar ist da vom Garten Eden die Rede. Und Eden bedeutet Wonne. Als Gott alles geschaffen hatte, da sah er das und sagte, es ist sehr gut. Man konnte sich die Erde überhaupt nicht schöner vorstellen. Und trotzdem hat Gott dann einen Garten gemacht, nachdem er Adam und Eva geschaffen hatte und hat sie in diesen Garten, in den Garten Eden hineingesetzt. Warum hat Gott das getan? Das macht schon deutlich, dass Gott nicht nur den Menschen segnen will, das ist immer seine Absicht gewesen, sondern er möchte auch den Menschen ganz besonders in seiner Nähe haben. Und das ist eigentlich so die Grundbotschaft von heute Morgen. Gott ist nicht damit zufrieden, dass er seinen Sohn gegeben hat, dass er durch ihn Erlösung geschenkt hat und Vergebung der Sünden, sondern sein Wunsch ist, dass wir einmal in seiner unmittelbaren Nähe sind als seine Kinder. Und dass wir alle, die wir erlöst sind, Brüder des Herrn Jesus sind, hat er nicht am Auferstehungstag, am ersten Tag einer neuen Woche, als er in die Mitte der verängstigten Jünger trat, gesagt, Friede euch. Und hat er nicht vorher Maria Magdalene gesagt, geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich fahre auf zu meinem Gott und eurem Gott, zu meinem Vater und eurem Vater. Und hat er nicht auch kurze Zeit vorher, als er das letzte Mal mit den Jüngern zusammen war, vor seinem Tod in der Nacht, als die Jünger bestürzt waren, gesagt, ihr braucht euch nicht zu bekümmern. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, Johannes 14, Vers 1 bis 3, so komme ich wieder und werde euch zu mir selbst nehmen. Im Griechischen steht da tatsächlich zu mir selbst, in meine Nähe, damit ihr seid, wo ich bin. Gott ist nicht damit zufrieden, dass er uns erlöst. Gott möchte uns in seiner Nähe haben. Der Herr Jesus möchte uns bei sich haben. Und es gibt keinen schöneren Ort auf der Erde, als wenn wir uns zu seinem Namen versammeln und uns auf die Verheißung stützen, dass er in der Mitte derer ist, wo zwei oder drei versammelt sind. Und dann kommt er als der Auferstandene auch heute Morgen in unsere Mitte. Und seine Nähe ist dasjenige, was uns wirklich zutiefst Frieden und Freude schenkt. Alles andere ist vergänglich. Und das ist ja gerade das, worauf auch wir zusteuern. Wir haben noch das sündige Fleisch in uns. Leider erleben wir immer wieder Dinge, Enttäuschungen, oder wir tun selbst Dinge, sind enttäuscht über uns selbst. Der Herr vergibt, und er möchte immer wieder, auch wenn wir mal von ihm abgewichen sind, uns wieder in seine Nähe bringen. Da lesen wir so schön in 1. Mose 3, dass Gott in der Kühle des Tages im Garten wandelte. Und er suchte den Menschen. Und dann war was ganz Schlimmes passiert. Adam und Eva hatten von der Frucht gegessen. Und das hatte sie dazu geführt, dass sie sich einmal bekleiden wollten. Das war aber keine richtige Bekleidung mit Feigenblättern. Aber vor allem, dass sie aus der Nähe Gottes weggingen. Und dann sieht man schon das Herz Gottes, der dem Menschen nachgeht. Und der sagt, Adam, wo bist du? Und er spricht mit ihnen. Und er stellt ihnen schon in 1. Mose 3 den Erlösungsplan vor. Und so fängt das erste Buch Mose an. Wenn davon die Rede ist, dass Gott einmal sein irdisches Volk wiederherstellt, dann spricht Gott auch vom Garten Eden. Und da möchte ich mal zwei Stellen lesen aus dem Alten Testament. Die erste Stelle, die steht in Jesaja 51. In Vers 3, denn der Herr tröstet Zion, tröstet alle ihre Trümmer, und er macht ihre Wüste wie Eden und ihre Steppe wie den Garten des Herrn. Wonne und Freude werden darin gefunden werden, Danklied und Stimme des Gesangs. Das ist eine wunderschöne Stelle hier, dass Gott sich einmal über das Volk Israel erbarmen wird, dass er zu dem Volk kommt, nachdem das Land vollständig verwüstet ist. Und dann gibt Gott hier durch den Propheten Jesaja, der vor 2700 Jahren gelebt hat, solch eine schöne Verheißung. Und er sagt, ich werde das Land wiederherstellen. Und ich werde das Land machen, die Wüste wie Eden. Und ihre Steppe wie den Garten des Herrn. Wonne und Freude, das ist charakteristisch für den Garten Eden. So, wie kommen wir eigentlich jetzt darauf, dass wir vom Paradies sprechen? In der Regel spricht man ja von dem Paradies, was Gott gemacht hat, und wir nennen das einfach das Paradies. Aber im Alten Testament finden wir das Wort nicht. Da finden wir das Wort Eden. Und das bedeutet auch Wonne. Das kommt daher, dass 70 jüdische Gelehrte etwa um die Zeit von 150 das Alte Testament ins Griechische übersetzt haben. Und weil das 70 waren, hat diese Übersetzung den Namen Septuaginta bekommen. Und es ist ganz interessant, wenn die Jünger oder auch der Herr Jesus aus dem Alten Testament zitiert haben, besonders aber auch die Apostel, dann haben sie immer die Septuaginta benutzt. Und in der Septuaginta, da ist das hebräische Wort Eden immer mit Paradies übersetzt. Also ist das völlig richtig, dass wir auch im Blick auf den Garten Eden vom Paradies sprechen. Daher kommt das. Und im Neuen Testament finden wir dann nicht mehr die Bezeichnung Eden, sondern Paradies. Und wir haben ja heute Morgen von unserem Bruder Rainer schon die Stellen gehört, wo vom Paradies die Rede ist. Paradies ist ein Wort, das kommt ursprünglich aus dem Persischen und das bedeutet eigentlich eine Ummauerung oder eine Umwallung. Und zwar haben die persischen Könige, die verfügten ja über ganz guten Reichtum, die wollten einfach so einen wunderschönen Garten haben, für sich selbst, vielleicht für Gäste oder für die Familie. Und der König war ja, gehen wir mal von aus, in der Regel auch ein fleißiger Mann. Und er brauchte auch mal Entspannung. Und dann ging er mit seinen Freunden in diesen Garten. Und in dem Garten, da waren die herrlichsten Früchte, die wunderschönsten Pflanzen. Und niemand hatte Zutritt in diesen Garten, in das Paradies. Und das ist auch ein schöner Gedanke für uns. Gott hat damals für den Menschen den Garten gemacht. Leider wurde der Mensch vertrieben durch die Sünde. Er konnte nie wieder zurückkehren in das Paradies. Und dann erfahren wir auf einmal von dem Herrn Jesus, dass er zu dem Schächer am Kreuz sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der Schächer hatte sich gerade bekehrt, hatte gesagt, Herr, gedenke meiner, wenn du in deinem Reich kommst. Wir wissen heute, das würde noch viele hunderte von Jahren dauern. Wir glauben zwar, dass das kurz bevorsteht, dass der Herr Jesus in seinem Reich kommt. Wenn der Herr diese Bitte erfüllt hätte, dann wäre der Schächer arm dran gewesen. Und dann sagt der Herr diese Worte zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und bevor der Tag endete, in Israel ist das ja so, dass der neue Tag damals immer endete mit Sonnenuntergang und dann begann der neue Tag. Der begann also abends. Und bevor die Sonne unterging, war der Herr Jesus gestorben und auch der Schächer. Und beide waren im Paradies. Was muss das schön gewesen sein, dass dieser Verbrecher, möglicherweise hatte er einen Mord begangen oder was auch immer, Vergebung der Sünde bekommt und am gleichen Tag in das Paradies eintreten kann. Diesen wunderbaren Ort, von dem wir gelesen haben, dass Paulus sagt, er spricht vom dritten Himmel. Lass uns nochmal die Stelle aufschlagen in Lukas 23. Es ist so eine wunderbare Stelle. Stellt euch vor, da hängt der Herr Jesus, entkleidet, entkräftet, entehrt, erschöpft. Wir lesen in 2. Korinther 13, dass er in Schwachheit gekreuzigt ist. Er hatte die ganze Nacht nicht geschlafen. Er war gegeißelt worden. Man hatte ihn geschlagen. Die Dornenkrone war noch auf seinem Haupt. Man hatte mit einem Rohrstab kräftig auf die Dornenkrone geschlagen. Das Blut lief ihm im Gesicht herunter. Er hängt da, angenagelt mit den Händen und den Füßen. Und dann wendet er sich diesem Mann zu. Er denkt immer an andere. Er sieht den Mann in seiner Not. Er sieht, wie der Mann sich innerlich zu Gott zuwendet und seine Sünde erkennt. Und ihm dann diese herrlichen Worte sagen darf. Also wenn mir der Herr Jesus heute sagen würde, hör mal, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das würde natürlich bedeuten, dass ich heute heimginge. Ich weiß nicht, auf welche Weise. Aber wäre das nicht was Herrliches? Vielleicht sagst du, nein, ich will lieber noch bei meiner Familie bleiben. Ja, das kann man gut verstehen. Und doch ist es ein wunderbarer Trost. Das Schöne ist, wenn wir hier, falls wir heimgehen, wir warten ja an sich auf die Entrückung, dass wenn wir hier unsere Augen schließen, dass wir sie im gleichen Augenblick im Paradies öffnen. Bei uns in Gummersbach in der Gemeinde ist vor 2 Wochen eine Schwester heimgegangen, die ist 86 Jahre alt geworden, die war unverheiratet. Ich habe die Schwester sehr geschätzt, weil sie sehr geradlinig war, Sie war manchmal auch ein bisschen kantig, ja. Das gehört ja vielleicht auch zusammen, ja. So Stärken bedingen oft auch Schwächen. Da muss man sich gar nicht so viel bei den Schwächen aufhalten. Aber wie ich dann erfahren habe, wie so ihr Lebensweg war, da habe ich nochmal gestaunt. Die Verwandtschaft hatte mich gebeten, am Sarg und am Grab etwas zu sagen. Und dann haben sie mir Folgendes erzählt. Die Schwester hieß Hertha. Die wollte gerne in jungen Jahren Missionarin werden. Und dann hat ihr Vater gesagt, Hertha, das kommt für dich nicht in Frage. Oh, habe ich gedacht, kann der Vater denn sowas machen? Aber die Hertha hat ihren Vater sehr geliebt und geachtet. Wenn der Vater sagt nein, dann war das für sie überhaupt kein Problem. Und trotzdem ist die Hertha Missionarin geworden, aber vor Ort. Und sie hat noch die große Freude miterleben dürfen, dass jemand aus der Verwandtschaft ihrer Mutter vor anderthalb Jahren kommt und sagt, Hertha, ich kenne dich als jemand, ich habe einfach Fragen über die Zukunft. Ja, sagt Hertha, du kannst gerne kommen. Und dann hat sie mich angerufen und hat gesagt, Werner, da kommt ein junger Mann, ach jung, 50 Jahre, gar nicht mehr jung, Quatsch, könnte man schon fast sagen, alt, ja. Ein Mann, der auch viel Not gehabt hat in seinem Leben, der esoterisch war, der depressiv geworden ist, der war zweimal in der Anstalt und jetzt hat er intensive Fragen zur Zukunft. Und dann haben wir uns vor anderthalb Jahren zusammengesetzt, wir haben 2 Stunden über seine Fragen gesprochen und was denkt ihr von einem halben Jahr? Kommt der Burkhard und sagt, ich habe mich bekehrt. Das war so eine Freude für die Hertha. Da habe ich gedacht, der Herr hat die Hertha belohnt. Die ist nicht nur in jungen Jahren Missionarin gewesen, hat sich um die Kinder gekümmert, hat Kalender verteilt, hat die Jugend sehr geliebt und immer wieder Schriften für die Jugend bestellt. Sie hatte immer ein offenes Haus. Viele sind bei ihr aus- und eingegangen. Sie hat sie bekocht. Es war wirklich in dieser Hinsicht eine besondere Frau. Und hat der Herr es ihr noch geschenkt, dass er ein halbes Jahr vor ihrem Heimgang erleben darf, wie ein Mann aus ihrer Verwandtschaft zum Herrn Jesus gefunden hat. Ist das nicht schön? Und dann bekommen wir, das war Freitag vor 2 Wochen, einen Anruf von der Verwandtschaft. Und dann haben sie ihre Patientenverfügung gelesen und da stand dann drin, also sie möchte keine lebensverlängernden Maßnahmen haben, aber sie möchte gerne Beistand haben von der Gemeinde, in die sie ging. Und sie kam eben seit mehr als 20 Jahren zu uns. Und dann stand dabei Ansprechpartner Werner Mücher. Da ruft mich ihre Nichte an und sagt, du, ich habe hier die Patientenverfügung gefunden. Kannst du nicht mal schnell ins Krankenhaus fahren. Es war so, dass sie Anfang der Woche eingeliefert wurde. Sie hatte selbst den Krankenwagen bestellt. Und dann ging es ihr nach 2 Tagen wieder besser. Und plötzlich bekommt sie einen Herzanfall. Sie haben sie wiederbelebt. Sie haben sie in einen Tiefschlaf versetzt. Alles am Mittwochabend. Und jetzt war Freitagnachmittag. Und dann ruft mich die Ursula an und sagt, kannst du nicht mal ins Krankenhaus fahren? Naja, wir hatten einen Besuch vereinbart, aber ich habe gedacht, komm, da fahren wir jetzt sofort hin, selbst wenn wir eine halbe Stunde später zu dem Besuch kommen. Und was denkt ihr? Da kommen wir um 6:30 an, da ist die andere Nichte am Bett auf der Intensivstation und da sagt sie, die Hertha ist vor einer Minute heimgegangen. Sie war nicht mehr bei Bewusstsein, ich hätte nicht mit ihr sprechen können. Ich hätte sicher gerne noch gebetet, ob sie es gehört hätte, weiß ich nicht. Aber da habe ich auch gedacht, was ist das herrlich. Vor einer Minute war die Hertha noch da und jetzt war sie beim Herrn im Paradies. Ja, da kann man doch nur danken, oder? Heute wirst du mit mir im Paradies sein. So eine herrliche Stelle. Der Jesus hat aber schon mal vorher über das Paradies gesprochen, ohne diese Bezeichnung zu gebrauchen. Und dazu schlagen wir bitte jetzt mal Lukas 16 auf. Da möchte ich ein paar Verse daraus vorlesen. Lukas 16, Vers 19. Es war aber ein gewisser reicher Mann, und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein gewisser Armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor voller Geschwüre, und er begehrte, sich von dem zu sättigen, was von dem Tisch des Reichen fiel. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von Engeln in den Schoß Abrahams getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und in dem Hades, seine Augen aufschlagend, als er in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Soweit. Ein sehr reicher Mann, der sich alles gegönnt hat, der auch darum wusste, dass ein armer Mann vor dem Tor lag. Man muss sich das so vorstellen, da war ein Palast. Und um das Grundstück herum, da war noch eine Mauer. Und da gab es ein Tor. Und draußen, vor der Mauer, da lag der Lazarus. Und er hat sich so gewünscht, dass er doch mal die Krümel, die Brotkrumen, das, was vom Tisch fiel, bekäme, damit er seinen Hunger stillen könnte. Und den Reichen hat das überhaupt nicht interessiert. Der Reiche hat weiter sich aller Bedürfnisse befriedigt. Wer kam, das waren die Hunde. Er hatte Geschwüre, die haben sicher gejuckt. Und man hat fast den Eindruck, als wenn die Hunde mehr Mitleid mit Lazarus hatten als der reiche Mann. Und eines Tages stirbt der Arme. Und er schlug seine Augen auf im Paradies. Das Paradies nennt der Herr Jesus hier den Schoß Abrahams. Das war damals so ein Begriff unter den Juden. Im Grunde eine Umschreibung des Paradieses. Hier spricht der Herr Jesus noch nicht so deutlich davon. Und der reiche Mann, der stirbt auch. Und so wie er seine Augen schließt, öffnet er sie im Hades. Der Hades ist noch nicht die Hölle, obwohl manche Übersetzungen hier Hölle haben, aber das ist nicht ganz korrekt. Hades heißt das Unsichtbare, und an diesem Ort ist der Reiche. Und sofort ist er in Qualen. Er hat einen schrecklichen Durst. Und dann kann der Reiche hineinschauen in das Paradies zu Abraham und sieht auf dessen Schoß, das ist so eine bildhafte Beschreibung für die Wonne und Glückseligkeit, die der Lazarus hat. Und dann hat er eine Bitte. Kannst du nicht mal den Lazarus schicken, dass der mal eben seinen Finger in Wasser eintaucht und meine Zunge kühlt? Und Abraham sagt, es geht nicht. Hier ist eine tiefe Kluft. Und dann sieht der den Abraham und den Lazarus. Da meint man ja fast, der muss verrückt werden, ja? Stellt euch mal vor, wenn einer nicht an den Herrn Jesus glaubt und seine Sünde nicht bekannt hat und der stirbt, sofort, wenn er die Augen schließt, ist er im Hades, in schrecklichen Qualen. Und der Lazarus hingegen, als der starb, da haben wir gelesen, da kamen Engel Gottes und haben ihn in das Paradies getragen. Ich glaube, nach 1. Thessalonicher 4, da steht, durch Jesus entschlafen. Das sind alle Christen, die heimgehen, die entschlafen durch Jesus. Ich habe mal in einer sehr schönen Betrachtung gelesen, da schreibt der Bruder, er stellt sich das so vor: Das ist so, wenn ein Gläubiger heimgeht, dann kommt der Herr persönlich, so wie eine Mutter ihr Kind nimmt und ins Schlafzimmer bringt, noch mit ihm betet und dann soll das Kind schlafen. So kommt der Herr Jesus und nimmt die Seinen und bringt sie in das Paradies. Er schickt keine Engel, er kommt selbst. Ich habe das mal gehört, bei uns ist eine Familie gewesen, der Vater hatte, glaube ich, 10 Kinder schon. Und bei dem 10. Kind ist die Mutter heimgegangen. Das war eine ganz schwere Operation. Und dann lag sie ganz still da. Die ganze Familie war noch mal versammelt um das Bett. Und auf einmal richtet sie sich noch mal mit letzter Kraft auf, schaut nach oben und sagt, oh Herr Jesus! Und dann sinkt sie zurück in die Kissen und ist nicht mehr da. Ich habe den Eindruck, sie hat den Herrn Jesus gesehen. Und das ist nicht das einzige Mal, dass solch ein Zeugnis vorliegt. Das ist nicht immer so, aber das war für die Familie in diesem Fall ein großer Trost. Und so ist der Lazarus jetzt da, schon seit mindestens 2000 Jahren. Im Paradies, im Schoß Abrahams. Und der Reiche ist im Hades seit mindestens schon 2000 Jahren in schrecklicher Qual. Das ist der Unterschied zwischen dem Hades, dem Ort der Qual, und dem Paradies, dem Ort der Wonne. Wir schlagen jetzt noch einmal 2. Korinther 12 auf. Wir haben die Verse ja schon gelesen zu Eingangs. Und das ist wirklich auch eine sehr eindrucksvolle Beschreibung, die der Apostel Paulus hier gibt. Und da sagt er in Vers 2, dass er einen Menschen kennt in Christus. Das ist so typisch Paulus, ja, so ganz bescheiden. Er sagt nicht, ich bin mal versetzt worden in den dritten Himmel, sprich das Paradies. So, er sagt ganz bescheiden, ich kenne einen Menschen, dem das so geschehen ist. Und dann sagt er auch noch vor 14 Jahren, er unterstreicht die Glaubwürdigkeit, er kann ein genaues Datum nennen, und ich sage jetzt mal so in Klammern, er hat es ja selbst miterlebt, nicht? Und dann sagt er, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, ob Gott ihn in seinem Leib in das Paradies entrückt hat, das ist natürlich die absolute Ausnahme, oder ob sein Geist und seine Seele den Leib verlassen hatten und so kurzzeitig im Paradies waren. Er sagt, ich weiß es nicht, Gott weiß es. Jetzt wollen wir mal eine Stelle lesen aus der Apostelgeschichte. Da lesen wir nämlich Folgendes. Da war er in Lystra, das finden wir in Kapitel 14, Vers 8. Dann wird da beschrieben, was da geschehen ist. Er war da nicht alleine, sondern mit Barnabas zusammen. Und wie er dort eine wunderbare Predigt gehalten hatte, da heißt es dann in Vers 19, es kamen aber aus Antiochien und Ikonium, das sind da Orte in der Nähe, Juden an, und nachdem sie die Volksmengen überredet und Paulus gesteinigt hatten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus, da sie meinten, er sei gestorben. Man hat nachgerechnet, dass das vor 14 Jahren geschehen ist, als er den 2. Korintherbrief schrieb. Und seht mal, die Menschen damals wussten auch nicht genau, ob der Paulus tot war oder nicht. Deshalb haben sie ihn einfach so über die Erde geschleift, raus zur Stadt. Der hat hier nichts mehr zu suchen. Das waren seine Feinde, die Juden. Die wollten nicht, dass Paulus das Evangelium verkündigte. Und jetzt erfahren wir von Paulus, dass er selbst nicht genau wusste, ob Geist und Seele den Leib verlassen hatten oder ob er mitsamt seines Leibes in das Paradies entrückt worden ist. Er lässt das alles ein bisschen offen. Aber Gott hat ihm das geschenkt, um allen, die die Bibel lesen, nochmal eine Bestätigung zu geben von diesem Ort, der so wunderbar herrlich ist. Und hier erfahren wir, dass das Paradies nicht mehr auf der Erde ist, wie damals im Garten Eden, oder wie die Perser, Könige, ihren wunderschönen Garten hatten, sondern dass dieses Paradies im dritten Himmel ist. Und das kann nie angetastet werden durch die Sünde oder durch irgendeinen Feind Gottes. Denn da kommt ja niemand hin. Außer, dass Gott es dem Apostel geschenkt hat, dass er schon in das Paradies hineingehen durfte. Ich weiß auch nicht, wie lange er da war, ob einige Stunden. Aber wenn man weiterliest in der Apostelgeschichte, dann haben sie ihn da irgendwo hingelegt. Wahrscheinlich haben sie schon überlegt, wo beerdigen wir den am besten. Und auf einmal steht er auf und geht wieder in die Stadt. Das ist auch ein Wunder, nicht? Und jetzt sagt er hat nicht viel über das Paradies gesagt. Er hat gesagt, dass man da unaussprechliche Worte hört, die der Mensch nicht sagen darf. War ihm verboten worden. Es sind wunderbare Worte. Ich stelle mir das so vor, dass die eine ganz große Freude auslösen. Wir haben eingangs schon gehört, das Besondere am Paradies ist, dass der Herr Jesus da ist. Du wirst bei mir sein. Und das Zweite ist, dass alle Gläubigen dort, denn im Paradies sind nur Gläubige, die Ungläubigen sind im Hades, dass obwohl sie keinen Leib haben, das ist ja so ein Zwischenzustand, da ist nur der Geist und die Seele, dass die trotzdem einander sehen können, dass die miteinander sprechen können, dass die Worte zueinander sagen und natürlich auch der Herr Jesus zu ihnen. Das sind solche Worte, die solch eine Freude und Wonne geben, wie wir uns das hier auf der Erde noch kaum vorstellen können. Stell dir mal vor, du hättest einen Freund, der so lieb ist, der so mit dem Herrn zusammenlebt, und der dir immer Dinge sagt, die dich zutiefst erfreuen. Das wäre doch schön, was? Manchmal, da ziehen wir einander nach unten. Aber das ist dann vorbei. Wir werden miteinander kommunizieren. Hier steht nicht, dass wir singen. Ich weiß auch nichts über das Paradies. Ich weiß nur, dass der Herr Jesus da ist. Und das ist die Glückseligkeit. Aber ich weiß auch, dass die Gläubigen miteinander kommunizieren. Ich bin schon öfters gefragt worden, hör mal, erkennen wir uns eigentlich, wenn wir im Himmel sind? Ja, aber selbstverständlich, das ist doch die Freude der Gemeinschaft. Wir haben Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. 1. Johannes 1, Vers 3. Und Johannes sagt, ich schreibe euch diese Dinge, damit eure Freude völlig sei. Und dann steht 2 oder 3 Verse weiter in 1. Johannes 1, Vers 7. Wir haben Gemeinschaft miteinander. Wir haben Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn, aber wir haben auch Gemeinschaft zusammen. Und das ist doch ein Stück Himmel, wenn wir heute Morgen hier zusammen sind. Wenn wir einander sehen. Und das ist doch das Wunderbare. Viele von euch kenne ich nicht, die habe ich jetzt kennengelernt. Und sofort ist eine Verbindung der Herzen da. Ist das nicht wunderbar? Ich habe mit Lothar telefoniert vor einigen Wochen. Ich habe ihn nie gesehen. Und dann sehe ich ihn, dann sagt er, ich bin der Lothar. Ja, da kann man sich doch sofort in den Arm nehmen. Ja, was ist das für eine schöne Gemeinschaft, die der Herr uns geschenkt hat? Leider ist die Gemeinschaft oft sehr gedämpft, dadurch, dass wir noch die Sünde in uns haben. Dadurch, dass es noch Trennungen gibt. Dadurch, dass es noch ernste Meinungsverschiedenheiten gibt. Aber das tut doch weh, oder? Manchmal geht der Riss durch die Familie. Und wenn wir daran denken, wenn jemand heimgeht, es ist alles vorbei. Es ist nur noch Wonne und Glückseligkeit in der Gegenwart des Herrn. Ich bin so gespannt, wie das sein wird. Und das ist doch nichts Schlechtes, wenn man heimgeht, oder? Manchmal habe ich so den Eindruck, dass Gläubige denken, das ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Es stimmt aber nicht. Denn in dem Moment, wo sterben, kann natürlich sehr schwer sein. Aber heimgehen ist so etwas Schönes. Solch eine Freude wartet auf alle, die gleichsam vom Herrn Jesus hören, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und das ist ja noch nicht alles, ja? Das ist für die Zeit, wo der Herr Jesus noch nicht wiederkommt. Wir wissen aus dem 1. Thessalonicher Brief, wenn er zur Entrückung wiederkommt, dann wird er zuerst einmal alle entschlafenen Gläubigen auferwecken. Und die sind alle im Paradies. Dann wird das Paradies geleert. Für eine Zeit lang ist da niemand. Und wenn sie dann alle diesen neuen Auferstehungsleib bekommen haben, und wenn wir, falls wir das miterleben, was wir ja alle sehr hoffen, noch auf der Erde leben, dann werden wir im Bruchteil einer Sekunde verwandelt. Da kriegen wir auf einmal alle einen neuen Leib. Und worüber ich mich so ganz besonders freue, ist, dass die Sünde, die noch in meinem Fleisch wohnt, weg. Ich habe überhaupt keine Last mehr dann damit. Ich kann nie mehr sündigen. Ich kann nie mehr etwas sagen, was den Herrn Jesus betrübt. Ich kann nie mehr etwas sagen, was den Bruder oder die Schwester betrübt. Er kommt, nimmt alle Entschlafenen, die er auferweckt hat, und alle, die dann auf der Erde leben und die er verwandelt zu sich, aber jetzt nicht mehr ins Paradies, sondern ins Haus meines Vaters. Glaubst du nicht, dass das Haus des Vaters noch schöner ist als das Paradies? Da kannst du aber sicher sein. Ich habe manchmal so gedacht, ich war mal in Schlesien, hatte da Vorträge, da sagt mein Gastgeber, willst du mal ein Schloss sehen? Ach ja, sag ich, ganz gerne. Und dann sind wir da Richtung, das ist da, wo das KZ war in der Nähe, ja? Ich habe jetzt den Namen der Stadt vergessen. Aber das ist ein herrliches Schloss. Und dann sind wir da hingegangen, haben uns das angesehen und ich habe da irgendwie so, ich habe das gerne mal, ja? Dann steigt man so in die Vergangenheit und habe ich mir vorgestellt, der Fürst, der das gebaut hat, der hatte eine sehr nette Familie. Das Schloss hatte vielleicht 40 Zimmer, Geldsorgen hatte der nicht. Da habe ich gedacht, Mensch, wenn du doch auch mal Fürst sein könntest, hättest so viel Zimmer, dann würdest du den Geschwistern sagen, die du irgendwo triffst, komm doch mal. Und der Fürst hatte sicher Bedienstete, da war ein Esssaal, die Kinder waren ganz lieb, da waren auch einige, die spielten Klavier und Geige oder Cello. Da gab es ein feines Tafelkonzert von Telemann. Da kamen die feinsten Speisen auf den Tisch. Und dann sagt der Fürst, also ihr könnt gerne eine Woche hier bleiben. Und dann hatten sie einen Saal, da kann man sich schön unterhalten, da kann man die Bibel lesen und so. Ich habe mir das einfach mal so ausgemalt, wie schön so ein Schloss sein kann, besonders wenn Fürst und Fürstin sich so richtig lieb haben, ja. Und die Kinder auch so gehorsam aufwachsen. Und dann habe ich so gedacht, ich glaube, so ist es im Vaterhaus, nur noch viel schöner. Es ist nicht nur ein wunderbarer Palast, was wir da erleben werden. Wenn wir mal eine Ahnung davon hätten, wie schön das im Vaterhaus ist, da würden wir nicht mehr aufhören zu beten, Herr Jesus, komm. Glaubst du das? Herr Jesus, komm. Ich möchte an diesen Ort, der noch schöner ist als das Paradies. Warum ist der Ort so schön? Weil da der Vater und der Sohn und der Heilige Geist von aller Ewigkeit gewohnt haben und immer dort wohnen werden. Und Gott möchte uns bei sich haben, nicht nur im Paradies, sondern in seinem Haus. Und wir sind doch alles Kinder Gottes, ja? Was ist das für eine wunderbare Sache, diese Familie Gottes? Und dann sagt der Herr Jesus, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Man hat fast den Eindruck, da kriegt jeder eine Wohnung. Das ist super, was? Eine Einlieger, nein, eine, wie sagt man, eine, eine Wohnung, die man so kaufen kann, ja, oder nein, braucht man nicht zu kaufen. Ich habe so den Eindruck, es hat jeder auch noch einen kleinen privaten Bereich. Wir gehen nicht so in einer großen Menge auf. Nein, da sind viele Wohnungen. Das heißt nicht nur, da ist viel Platz. Natürlich ist da viel Platz. Ich kann nicht mehr erzählen über das Vaterhaus, weil ich es nicht weiß. Manchmal wird die Frage gestellt, werden wir im Himmel noch essen? Dann sage ich immer, ich hoffe ja. William MacDonald hat ein Buch geschrieben, wie wird es im Himmel sein? Und er äußert die Vermutung, dass wir da essen werden. Jedenfalls auf der Hochzeit des Lammes. Na, wir sollten einfach mal so drüber nachdenken, ja? Mal denken, wie mag es wohl sein? Und dann sagen wir, Herr Jesus, ich weiß es noch nicht, aber ich weiß, dass wenn du etwas bereitet hast, zusammen mit deinem Vater, das kann nur das Beste sein. Wir kommen zum Schluss und da möchte ich nochmal die Stelle lesen. In Offenbarung 2, wir haben ja gehört, dass das die drei Stellen sind im Neuen Testament. Und ich fände es gut, wenn wir die mal alle auswendig lernen und von Zeit zu Zeit mal lesen. Ne? Dann kommt die dritte Stelle und die steht im Sendschreiben an Smyrna. Nein, Ephesus, genau. Ephesus, Vers 7. Dem, der überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in dem Paradies Gottes ist. Das ist der Segen für die Gläubigen in Ephesus. Oder ich kann es auch anders ausdrücken, wenn wir das prophetisch verstehen. Das ist der Segen für alle Christen, die im ersten Jahrhundert allen Versuchungen und Widerwärtigkeiten die Stirn geboten haben, die trotzdem treu mit dem Herrn Jesus gegangen sind. Es sind eigentlich die Christen, die zur ersten Liebe wieder zurückgefunden haben. Die gesagt haben, Herr Jesus, du bist mir mehr wert als alles im Leben. Du sollst in meinem Leben die erste Stelle haben. Du sollst meine Zuneigungen haben. Mehr lieben möchte ich, Jesus, dich. Und dann sagt der Herr Jesus, wenn das in deinem Herzen ist, einmal wirst du im Paradies Gottes sein als Überwinder. Und das Paradies, hier wird vom Paradies gesagt, dass du wirst von dem Baum essen, ich werde dir zu essen geben von dem Baum des Lebens. Und wer ist der Baum des Lebens? Unser Herr. In ihm ist das Leben, er hat sich in den Tod gegeben, damit wir das Leben bekommen. Und er möchte jeden Tag dieses Leben in dir und mir stärken, durch Nahrung. Und die Nahrung ist er selbst. Wieder der Ausblick darauf, dass das Paradies ein Ort ist, in dem man überreichlich gesegnet wird. In dem man sich Tag für Tag von ihm selbst als dem Baum des Lebens ernähren darf. Und jetzt möchte ich euch noch einen letzten Hinweis geben. Auf eine Stelle in Offenbarung 21, da wird zwar nicht das Wort Paradies genannt, sondern es wird hier gesprochen von einer Stadt im Himmel, dem neuen Jerusalem. Und interessanterweise ist in dem neuen Jerusalem, wir haben gestern Abend in Lugau noch darüber nachgedacht, dass das neue Jerusalem ein Bild der Gemeinde ist. Nun muss man sich das nicht nur so vorstellen, dass wir da alle Steine sind, die diese Stadt bilden. Das stimmt zwar auch, aber es bedeutet auch, dass wir hineingehen können in dieser Stadt und dass wir da Gemeinschaft miteinander haben. Und zwei Dinge werden hier besonders hervorgehoben, dass es in dieser Stadt einen Strom von Wasser des Lebens gibt, der aus dem Thron Gottes und des Lammes hervorkommt, Offenbarung 22, Vers 1. Und jetzt kommt es, in der Mitte ihrer Straße und des Stromes diesseits und jenseits war der Baum des Lebens. Auf einmal finden wir den Baum wieder und man könnte fast sagen, diese Stadt ist das reinste Paradies, weil das Lamm in der Stadt ist, die Stadt hat kein Licht, da steht, das Lamm ist die Lampe. Ich glaube, das Lamm ist der Strom des Lebens, aus dem wir trinken können. Und das Lamm ist der Baum des Lebens, von dem wir jederzeit essen dürfen. Das ist mal so ein kleiner Vorgeschmack von dem, was kommt. Was ist das Paradies für ein herrlicher Ort? Und der Herr möchte gerne, dass wir uns darauf freuen. Und denk bitte noch einmal darüber nach. Das liegt mir so besonders heute Morgen auf dem Herzen. Der Herr Jesus möchte dich ganz nah bei sich haben, auch jetzt schon. Er möchte gerne, dass du dich von ihm ernährst in dieser Woche, dass du zu ihm gehst und sagst, gib mir das Wasser des Lebens. Ich habe Durst und ich habe Hunger. Was ist das anderes, als zu sagen, Herr Jesus, kannst du mich nicht in eine tiefere Gemeinschaft mit dir führen? Kannst du mich nicht so verändern, dass mein Herz weit offen steht, dass du darin wohnen kannst? Und ich weiß, wenn du mein Herz ausfüllst, dann wirst du mich noch viel mehr segnen können, als du das bisher konntest. Das ist sein Wunsch an dich. Und wollen wir ihm nicht auch eine Freude machen? Geschwister, das wünsche ich euch und das wünsche ich auch uns. Gott segne euch. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken für die Zeit, die du uns heute Morgen hier schenkst, für das, was du für uns bereitet hast, im Paradies, im Vaterhaus und auch in dem neuen Jerusalem. Wir haben jetzt gerade gesungen, dass dir unsere Herzen gehören. Schenke, dass das Wirklichkeit wird, dass wir merken, dass wir ohne dich auch nicht weitergehen können, auch nicht wollen, sondern dass du unsere Herzen ausfüllst. Wir bitten dich, dass du dein Wort segnest, dass du uns alle in dieser Woche führst, selbst segnest und auch zum Segen für andere Menschen setzt. Amen.